radikal weg. Wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch, ja, funktioniert.
»360 Grad – von Chef zu Chef«.
Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
Gemeinsam Zukunft gestalten.
Ja, radikal weg. Wie ist denn das eigentlich, wenn der Chef sich ein ganzes Jahr lang Auszeit nimmt und der Laden trotzdem funktioniert? Das hört sich ja fast zu spooky an, zu wild, um wahr zu sein. Aber genau darüber rede ich jetzt heute mit Christian Puckelsheim und Michael Habighorst, die das tatsächlich ermöglicht haben. Christian ist mittelständischer Unternehmer in der vierten Generation mit 20 Mitarbeitern und hat einfach irgendwann mal beschlossen, ich muss jetzt mal ein Jahr lang weg. Michael hat ihn dabei, ich will nicht sagen, ein wenig unterstützt, aber der war so ein wenig der stabile Pfosten, der daheim ein wenig für Ordnung gesorgt hat, aber nur mit einmal im Monat ist das ja auch sehr überschaubar. Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, wie geht denn das, dann bleib jetzt dran, weil jetzt geht das mal los. Christian, ein Jahr lang weg. Für einen Mittelständler mit 20 Mitarbeitern, operativ im Tagesgeschäft, ganz normaler, solider Handwerksbetrieb. Was treibt einen denn an zu sagen, ich bin da mal ein Jahr lang jetzt über den Atlantik? Was war denn so die Grundüberlegung?
Ja, lieber Uli, das war schon etwas länger im Kopf. Wir sind eine Seglerfamilie und 5 Jahre lang haben wir uns auf diesen Traum vorbereitet, mit unseren Kindern ein Jahr auf dem Wasser zu verbringen. Und so lang, genau, haben wir gemacht und getan, um diesen großen Lebenstraum zu verwirklichen. Und ein Aspekt davon war, dass mein Unternehmen mit 20 Menschen ohne mich klarkommt. Das haben wir viel vorbereitet, viel Kultur, viel Führung, viel Entscheidungsprozesse. Und dann haben wir uns alle auf dieses Experiment eingelassen.
Ja, zum Thema, wie bereitet man Mitarbeiter darauf vor, dass man ein Jahr lang wegkommt? Ich meine, ich bin ja so der Prediger der Ein-Tage-Woche, aber das ist ja ein ganzes Jahr kein Chef. Das ist ja schon noch irgendwie 3 Dimensionen mehr. Wann hat denn euer Abenteuer stattgefunden?
Wir sind im Juli 2021, haben wir die Leinen gelöst und sind im Juli 2022 wiedergekommen. Das war das 2,5. Jahr der Pandemie, so gesehen, die da draußen getobt hat. Das hat das Reisen ein bisschen erschwert, aber es war natürlich auch ein, ja, wie soll man das nennen? Ein interessanter Zeitpunkt für das Unternehmen, gerade in so einer Wirtschaftskrise oder pandemischen Krise loszugehen.
Ja, das ist wohl wahr. Wir kommen gleich noch ein paar Details. Zwei Takte zu Michael. Du hast ja in der Zeit, ich hatte es eben gesagt, ein wenig unterstützt. Das war natürlich mehr als ein wenig, aber auch nicht, du warst ja auch nicht Fullzeit da. Was war denn dein Job in der Rolle, in der Zeit?
Mein Job war es, die Mitarbeiter, besonders den Führungskreis, wo Christian schon dabei war, ihn vorzubereiten, die zu begleiten. Also ich hatte keinerlei Befugnis, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich hatte auch keinerlei Kontakt mit Christian, sondern es war wirklich ganz klar und hart auch da oder ganz radikal auch da fixiert. Ich stehe den Mitarbeitern, primär den Führungspersonen im Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind angefangen mit Themen in der Produktion, aber es ging dann eigentlich um alle Themen, die so im Alltag auch auftauchen.
Da müssen wir, glaube ich, unsere Zuhörer noch ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Du bist ja quasi ein externer Mitarbeiter, Prozessoptimierer oder wie man das sagen kann, externer Berater, Trainer, Coach, was auch immer mal da einen Titel gibt. Was war denn vorher deine Aufgabe?
Ich bin mit Christian und mit der Firma Robuso in Kontakt gekommen über ein Projekt in der Produktion. Es ging darum, einen Arbeitsplatz neu zu gestalten. Darüber haben wir uns kennengelernt. Ich selber war vor einigen Jahren auch schon mal länger weg. Ich habe eine längere Radtour gemacht zum Nordkap und wieder zurück von hier, von Freiburg. Und darüber haben wir uns quasi kennengelernt, schätzen gelernt. Und dann hat mich Christian in seinen Traum eingeweiht und da habe ich mir gedacht, so wow, das ist ja genau den Weg, den ich auch schon mal gegangen bin. Und ich wusste aber auch, dass es mehr ist, wenn man sowas vorhat, als nur zu sagen, ich bin dann mal weg, sondern es geht dabei einmal darum, sich selber vorzubereiten, auch sein Umfeld vorzubereiten und natürlich in seinem Fall sogar auch das Unternehmen, seine Mitarbeiter darauf vorzubereiten. Und dabei habe ich ihn unterstützt, ein Stück weit, aber primär seine Mitarbeiter. Ja. Während des Jahres seiner Abwesenheit.
Das sollten wir gleich nochmal ein Stück beleuchten. Jetzt könnte man als Unternehmer ja sagen, ja, so Lebensträume, die Wenn-Dann-Falle kennt man ja. Wenn ich dann mal alt bin und wenn ich da mal Zeit habe und wenn ich da mal in Rente bin und Christian, du hast dich ja entschieden, nö, mache ich jetzt. Wie kam denn das?
Ja, wie kam das? Also ich wurde inspiriert durch ein Buch von einem anderen Segler, das habe ich gelesen, der ist mit seinen beiden Kindern ein Jahr Auszeit unter Segeln genommen und da habe ich gemerkt, okay, das bringt in mir was zum Schwingen und da das lässt mich nicht mehr los, dieser Traum, diese Reise begleitet mich beim Einschlafen und beim Aufwachen und dann habe ich mich mit diesem Thema mehr und mehr auseinandergesetzt und tatsächlich diese große Frage gestellt, warum warten?
Mhm, gute Frage.
Unsere drei Kinder sind natürlich auch noch jung, zwei davon in der Schule, die eine konnte noch nicht schwimmen. Da kann man von außen schon sagen, warum macht man dann ein Jahr Segelreise auf dem Schiff? Ja, schon ein
guter Punkt.
Ja, aber das ist, für uns war es irgendwie wichtig, das mit den Kindern in diesem Alter zu machen und eben nicht zu warten, bis alles rum ist und ja, wir haben ein tolles Jahr gehabt als Familie. Natürlich läuft nicht immer alles wie geplant und die Vorbereitungen sind auch anstrengend manchmal auch frustrierend, aber das gehört dann dazu und naja, wir haben es jetzt gemacht.
Ja, also zum einen, wie alt waren die zwei älteren Kiddies in der Schule?
Also jetzt ist es 10 und 13, also 2 Jahre vorher.
Ja, genau, also waren schon 11. Mittendrin und wie habt ihr die ein Jahr lang aus der Schule rausgeboxt? Ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Okay, die Kurzzusammenfassung ist, es war sehr hart, es war nicht einfach und wir haben eine einjährige Schulbefreiung bekommen.
Punkt. Okay, gut, geht. Ja. Ja, weil da hängt ja echt einiges dran und das finde ich ja sehr bewundernswert zu sagen, Beschlusslage und dann irgendwie abarbeiten und auch egal, no matter what, also das geht. Und die andere spannende Frage, die natürlich jeden Unternehmer jetzt, der hier zuhört, zu sagen, ja, wie ein Jahr weg, wie hast du das mit deinen Mitarbeitern geschafft, wie hast du die vorbereitet, weil das ist ja irgendwie 20 Leute, das ist ja jetzt kein Konzern, wo man 27 Führungsebenen hat, sondern 20 Leute sind ja sehr überschaubar.
360 Grad, auf ein Wort.
Ja, 20 Leute, da hast du recht, Uli, 20 Leute sind sehr überschaubar. Ich habe tatsächlich das Glück, insbesondere, dass ich mit drei Führungskräften für Finanzen, Einkauf, Produktion und Vertrieb schon drei Jungs hatte, die schon die ersten, Schritte zur Verantwortung gegangen sind und dann habe ich mit den drei und mit dem ganzen Unternehmen sehr viel Kulturarbeit gemacht. Also, weil das hat ja quasi alles, was man so lernt, in Deutschland auf den Kopf gestellt. Ich meine, wenn ich ein Problem habe, frage ich oben nach, kriege ich die Lösung und dann mache ich weiter.
Genau, also, das ist alles der Hauptproblem in nahezu allen Unternehmen, dass man Chef ja die Mega-Auskunft da ist, den ganzen Tag lang, du Chef, wie mach ich das? Ich nenne das ja Zwergenzucht in meinen, wenn ich sowas schreibe, heißen die bei mir immer Zwergenzucht, weil genau das passiert ja, die gehen dann abends pünktlich nach Hause, der Chef arbeitet dann weiter seine Tagesarbeit und die Leute bleiben klein und der Chef ist der Zampano. Deswegen müssen wir das auf den Kopf stellen. Wie hast du das geschafft?
Ja, da sind wir immer noch dabei. Also ich habe das schon geschafft, sodass dieses Jahr möglich war und da bin ich tatsächlich auch sehr stolz und sehr dankbar drauf und ja, es ist viel Kultur, viel Wertearbeit und vor allem sehr, sehr viel Vertrauen. Ja,
das würde ich auch sagen.
Es ist dieses Klassische, was man irgendwie so in Deutschland als Unternehmer mitkriegt. Ich brauche irgendwie geile Zahlen, damit ich mein Unternehmen unter Kontrolle habe. Das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit.
Du brauchst geile Leute, damit du deine Hand im Griff hast.
Genau, der viel größere Teil der Wahrheit. Ich brauche irgendwie Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die sich selbst was zutrauen und deren Spielfeld auch groß genug ist, damit sie selbst sich in Wirkung erleben können. Und dazu muss die höchste Instanz das Spielfeld groß machen. Ansonsten, genauso wie du es gesagt hast, so habe ich es noch nie genannt, aber ansonsten bleibt es beim Zwergenstaat. Und das wollte ich nicht. Und dann musste ich auch lernen, das Spielfeld größer und größer zu machen. Das ist ein Prozess. Das rate ich keinem von Montag auf Dienstag zu machen.
Nee, die Frage, wie lange hast du denn gebraucht?
Naja, also 5 Jahre habe ich es vorbereitet.
Ja, das ist gut.
Wovon die letzten 1,5 Jahre tatsächlich transparent und mit offenem Visier war. Also ich habe es 1,5 Jahre vorher angekündigt. Wir haben jetzt noch 1,5 Jahre Zeit, dann bin ich ein Jahr weg. Und 3,5 Jahre habe ich quasi nur für mich die Weichen gestellt.
Wow, ja, okay.
Da hatte ich noch nicht den Mut, da in die Öffentlichkeit zu gehen.
Was haben denn deine Leute gesagt, als du gesagt hast, ich bin dann ja in 1,5 Jahren mal eine Zeit lang weg?
Ja, also dieser, ich nenne ihn immer dieser Verkündigungszeitpunkt. Mhm. Da habe ich mir natürlich sehr viel Gedanken drüber gemacht mit dieser großen Frage, wann ist denn da der richtige Zeitpunkt dafür? Ist es jetzt 3 Jahre vorher, 1,5 Jahre vorher, eine Woche vorher? Sauschwierige Frage. Bei mir war es dann 1,5 Jahre vorher. Ich hatte mega Respekt bis hin zu Angst, was dann passiert.
Das glaube ich sofort. Aber ohne diese Sekunde nachzudenken.
Also ich war da krass emotional ergriffen und das war eine Betriebsvollversammlung und alle waren da und bei mir flossen auch die Tränen, weil das war so emotional. Weil am Schluss habe ich gemerkt, die Mitarbeiter, die haben, da sind Dinge im Kopf passiert bei denen, die viel schlimmer waren. Was konnte ich mir gar nicht vorstellen. Als ich dann gesagt habe, ich gehe ein Jahr segeln, war für viele, ach, der geht ja nur ein Jahr segeln. Da passiert, aber das war halt mitten in der Pandemie. Also wenn mitten in der Pandemie ein Unternehmer zur Betriebsvollversammlung einlädt, was ich vorher noch nie getan hatte, dann kommen Monster im Kopf an. Und das war.
Zu, wir werden verkauft, irgendwie, ich bin mein Arbeitsplatz los, wir sind verschuldet, irgendwie kommt das große I can't Monster und frisst alle.
Genau. Ja, genau.
Also, weil du also das kann man ja gar nicht hoch genug unterschätzen, wie auch immer, was man mit so einer Verkündigung für schlecht schlafende Nächte und für Horrorszenarien in Köpfen von Mitarbeitern auslöst. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wie, was ist da jetzt schlimm? Also, aber da wird Michael ja gleich auch noch was zu sagen, aber Und wie haben die es dann aufgenommen?
Ja, die haben es tatsächlich sehr positiv aufgenommen. Also die Mehrheit war erleichtert und ein Teil war tatsächlich auch total euphorisch und dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass wir als Familie diesen Lebenstraum leben können. Und es waren auch einige wirklich, also fast schon stolz, da einen Beitrag leisten zu dürfen, dass Menschen, die sich in dieser Lebensphase als Familie sowas trauen, damit man denen auch die Unterstützung gibt, die sie da brauchen. Und es war für alle Beteiligten schon klar, dass das ein ganz schön dickes Brett ist. Also ich meine, mein Unternehmen ist ja in Solingen. Solingen ist sehr viel Metall, Messer und Scheren, ist jetzt nicht so die agilste, hipste IT-Kultur, die man sich so vorstellen kann. Und da war uns schon klar, also wir sind in Solingen das erste Unternehmen, das das gemacht hat. Da gab es keine Vorbilder, das war alles alles neu gebaut. Und die waren da schon stolz, da ein Teil davon zu sein.
Macht er ja neu. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, seid ihr ja ein sehr traditionelles Unternehmen, 104 Jahre alt. Und im Thema Scheren herstellen, würde ich sagen, das ist jetzt tatsächlich ja keine mega hip Branche, sondern Basic Handwerk, also so richtig schaffen, so richtig schaffe ich im Tagesalltag. Da sind die wahrscheinlich ja so moderne, agilere oder irgendwie Arbeitsmethoden auch nicht unbedingt von Natur aus gewöhnt. Wie hast du die denn zu diesem Vertrauenspunkt und ich erledige Dinge selber und frage nicht immer den Chef, wie hast du die dahin entwickelt?
Boah, ja, das, also erstmal, also das finde ich, das merke ich jetzt selbst so im Mittelstand, es fängt schon alles beim Chef oder bei der Chefin selbst an. Also Schritt eins, ich musste mich entwickeln. Ich musste wirklich in mich reinfühlen, will ich das wirklich und was muss ich vorleben oder was muss ich zur Verfügung stellen, damit die Menschen auch zugreifen können. Also ich muss das Vertrauen erstmal schenken, damit der andere sich überlegen kann, ob er es nimmt. So, das ist die Reihenfolge.
Sehr schön, gut formuliert.
Ja.
Das ist auch immer der Startpunkt von der Ein-Tage-Woche, wenn ich Unternehmer, das ist bei uns im Kopf, das ist nicht woanders, das ist nur bei uns.
Ja, absolut, es ist nur bei uns. Genau, und es war sehr viel tatsächlich so, welchen Prozess haben wir, welches Thema haben wir, wie wollen wir da entscheiden, wer kann das und macht das Sinn tatsächlich, dass immer die Spitze entscheidet? So bin ich wirklich in allen Bereichen immer derjenige, der qualitativ die besten Entscheidungen für einen Kunden. Also es hat mit vielen Fragen, also ich bin wirklich jahrelang einfach nur mit Fragezeichen durchs Unternehmen gelaufen. Ein paar Mitarbeiter haben damals schon den Mut gehabt, mir das wiederzuspiegeln. Das ist sehr anstrengend. Also das sind auch ein paar haben gesagt, nee, wir möchten so in dieser anstrengenden Kultur, wo der Chef permanent Fragen stellt, anstatt Antworten liefert. Es gab ein paar, die gesagt haben, das ist mir zu anstrengend. Ja. Und das ist anstrengend.
Was ja auch stimmt. Also ehrlich.
Natürlich.
Ist auch so, genau.
Das ist halt einfach anders. Und viel Gott sei Dank, die Mehrheit und sehr viele haben gesagt, okay, das ist auch irgendwie spannend und anders. Und ich selbst werde jetzt gefragt und mein Hirn wird gefragt, wo die Lösung ist. Genau, und die darauf Bock hatten, die sind heute noch da und die nicht Bock hatten, die sind nicht mehr da. Also so ist es in der Kulturtransformation. Das passt nicht für jeden.
Ich sage immer ein Drittel.
Völlig in Ordnung.
Tauscht sich aus. Wie war der Schnitt bei dir?
Oh, ja, so ein, ich würde jetzt sagen, ich habe es noch nie gezählt. Ja, ein Viertel irgendwo um sowas.
Ja.
Ja, das passt schon.
Es ist auch völlig okay. Also ja.
Absolut.
Also jetzt nicht, dass das schlechte Leute wären oder so, nicht, dass man da einen falschen Schatten werfen, sondern es ist ja wirklich so, die haben sich das ja nicht ausgesucht, dass wir irgendwie anders führen wollen. Das ist in Nachfolgeprozessen, das ist in so Abenteuer wie bei dir, das ist ja so, dass man den Menschen dann was überstülpen und wenn sie schlau genug sind, sich zu überlegen, passt die Kultur zu mir, dann bleibe ich und wenn sie nicht passt, dann suche ich mir da, wo was Passendes ist. Also das finde ich auch völlig in Ordnung. Also das ist ein guter Prozess. Springen wir mal zu Leinen los. Irgendwann war ja der Zeitpunkt da. Der Christian war weg. 20 Leute stehen alleine in der Scherenmanufaktur. Und jetzt gucken wir mal zu Michael. Du warst einen Tag im Monat vor Ort. Was hast du in der Zeit mit den Leuten dann gemacht?
360 Grad von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten.
Ich war 2 Tage immer vor Ort.
Ah, 2 Tage, sorry. Mhm.
Ja, ja, alles gut. Es war immer so ein Misch aus Coaching und wirklicher Sparringspartner auch in Richtung Expertise. Wie kann man denn jetzt Sachen wirklich machen? Also ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin ein Maschinenbauingenieur. Habe jahrelang in der Industrie gearbeitet, in verschiedenen Positionen, hatte auch mal mein eigenes Unternehmen. Das heißt, ich kenne auch wirklich persönlich die verschiedenen Positionen und die verschiedenen Rollen im Unternehmen. Alles bis auf Finanzen, habe ich immer gesagt. Dafür kann ich euch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und das war dieser Mix. Es ging ja einmal darum, ja, das den Alltag zu stemmen und zu meistern. Aber gerade die 3 Führungskräfte waren ja auch auf einmal in einer neuen Rolle. Nämlich der Chef ist wirklich weg und sie sind jetzt Chef Manager des Unternehmens.
Und da lachst du ein bisschen mehr auf die Schulter.
Das ist schon nochmal was anderes.
Verantwortung wiegt plötzlich was.
Wenn ich gearbeitet habe. Mhm. Genau. Ob ich nur selbstständig arbeite. Mhm. Aha, oder ob ich dann selber auf einmal den Rucksack auf den Schultern habe. Und das ist, wenn ich in Tagen gesprochen, ja, heute ist Christian noch da, morgen ist er weggesegelt. Das sind zwar nur wenige Tage, aber die Last, die in dieser kurzen Zeit auf die Schultern kommt, ist schon nicht zu unterschätzen. Und deswegen war ich auch da dann wirklich, um die 3 wirklich ja zu unterstützen, zu coachen, in ihrer neuen Rolle anzukommen und auch ein Stück weit das Know-how aufzubauen. Ja, was heißt denn das jetzt wirklich in meiner Rolle? Wie muss ich einige Prozesse machen? Wie kann ich mich auch so positionieren, dass ich den Erwartungen, die ja irgendwo im Raum stehen, auch von Christian, aber natürlich auch von den Mitarbeitern, auch wirklich gerecht werden kann? Und das war deswegen, teilweise haben wir aktiv an Abläufen und Prozessen gearbeitet, die de facto nicht funktioniert haben, die überarbeitet werden mussten, bis hin zu, ich habe hier ein Problem mit einem Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie ich mit dem Mitarbeiter sprechen kann, wie kann man so ein Gespräch aufbauen, wie kann ich einen Konflikt lösen, was heißt, was erwarten also, die anderen das eigentlich von mir, was
kann ich
von
denen der Chef erwarten? Ist irgendwo am Atlantik. Kein Handy, kein Telefon, kein Fax, kein Internet, nix. Also zumindest mal grundsätzlich. Es ist ja auch keine Regelkommunikation, doch kommen wir gleich drauf, aber es wird nicht angerufen. Und du bist auch nicht der Berichterstatter, der jetzt Michael erstattet Bericht bei Christian. Nee, haben wir alles nicht, sondern die Mitarbeiter machen das alleine. Und Michael ist für die drei Leute da, aber ansonsten, ja, kein Reporting, kein irgendwie sonst Aufgaben, sondern die können dich nutzen und den Laden wuppen und fertig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wie Nabelschnur abschneiden. Plötzlich muss man selber atmen. Und das ist natürlich ein harter Schnitt und deswegen großer Respekt an der Stelle auch für die Idee, das so zu lösen, also nicht ganz alleine zu lassen, sondern so einen Backup-Partner, jemand, der, wo man Werkzeuge lernen kann und Tools und Methoden und Vorgehensweisen. Aber entschieden wird alleine. Das ist echt, genau. Das ist echt ein krasser, sehr guter, also großer Respekt, ein wilder Punkt.
Das war auch während des Jahres immer wieder ein wilder Punkt. Und das war sogar nach Christians Rückkehr immer wieder ein wilder Punkt intern. Weil auch die Mitarbeiter, also die Führungskräfte, auch immer so hintenrum so ein bisschen gedacht haben, naja, der Michael, der steht ja im Kontakt mit dem Christian. Oder steht der wirklich nicht im Kontakt oder ist er da? Die Frage stand immer im Raume, aber es war ganz klar definiert und wir haben wirklich selbst, also keinerlei Privatkontakt, keinerlei Message über Instagram oder WhatsApp.
Also wirklich. Das ist echt irre. Also das ist wirklich phänomenal, finde ich. Und jetzt aber zurück zu Christian. Jetzt schipperst du da auf Atlantik rum und hast ein Unternehmen hinter dir gelassen. Wolltest du da nicht irgendwie wissen, wie es dem geht?
Naja, doch, das wollte ich schon. Und da quasi die richtige Dosierung zu finden zwischen, ey, ich muss auch gut schlafen können bei diesem ganzen Jahr jetzt und gleichzeitig das Spielfeld groß genug zu lassen. Und so wie ihr es gerade eben gut beschrieben habt, also die Entscheidungen werden in Solingen vor Ort getroffen, weil es geht um, wir sind ein Scherenhersteller und wir haben Kunden. Und das Einzige, was eigentlich wirklich zählt, ist, befriedigen wir die Erwartungen von den Kunden, liefern wir das, was die erwarten. Und was ich da auf dem Atlantik davon halte, ist ja wirklich in diesem Fall nicht das Wichtigste. Und da haben wir uns ein bisschen rangetastet, auf was es am Schluss tatsächlich gekommen ist. Es ist eine Seite pro Monat in der Kommunikation. Die drei Führungskräfte senden diesen sogenannten One-Pager an mich. Der war ein Drittel Zahlen, ein Drittel Entscheidungen und ein Drittel persönliche Erlebnisse, was habe ich in dem letzten vergangenen Monat erlebt. Und am Anfang habe ich gedacht, ich bin ja auch ein Kind dieses Landes, die Rolle Unternehmer, da müssen doch die Zahlen eigentlich für mich am allerinteressantesten sein. Das waren sie in den ersten ein, zwei Monaten auch, da war ich ja noch nicht so lang weg, aber das hat sich über die Reise und die Zeit verändert und am Schluss habe ich festgestellt, nee, was mir eigentlich den besten Einblick in mein eigenes Unternehmen gibt, sind die persönlichen Erlebnisse von den drei Führungskräften. Das ist inzwischen der Gradmesser, was in meinem Unternehmen los ist. Die Zahlen sind auch wichtig. Also ich will nicht so verstanden werden, dass ich jetzt plötzlich sage, die Zahlen sind nicht wichtig. Das stimmt nicht. Aber sie sind nicht alleine auf Platz 1. Das habe ich jetzt gelernt.
Ja, die Zahlen ist ja immer gestern. Also das ist so wie, wenn man Auto fährt und auf den Tacho guckt. Der Tacho kann ja nichts. Also wenn ich Gas gebe, dann geht die Tachonadel nach oben, weil für die Bremse geht die nach unten. Aber der Tacho zeigt auch immer nur an, was ich gerade gemacht habe. Das ist immer die Folge von. Gras wächst ja nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Ja. Zahl ist ja immer nur ein Stück weit Controlling. Und dann gab es ja noch, glaube ich, dieser Farbkodex bei der Überschrift. Den fand ich ja spannend.
Ja, okay. Ich selbst bin ein sehr großer Ampelfan, weil ich einfach diese drei Farben, Rot, Gelb, Grün, die sind in all unseren Köpfen drin. Und das war für mich tatsächlich, weil ich weiß, dass ich darauf sehr sensibel reagiere, musste das ganz oben auf der Seite quasi in grün hinterlegten Hintergrund stehen, dem Unternehmen geht's gut. So, damit mussten meine Augen anfangen zu lesen. Und gelb wäre, das Unternehmen steckt in Schwierigkeiten so ein bisschen und wir kriegen es selber hin. Und rot habe ich gesagt, also wenn ihr rot schreibt, dann könnt ihr auch gleich anrufen, dann sitze ich im Flieger. Also das war, das ist dann quasi tatsächlich schon lebensbedrohlich. So. Und dann merke ich auch, okay, wenn Führungskräfte die Farbe rot senden, dann ist das Risiko so groß, dass ich jetzt nicht mehr sagen kann, das kriegt ihr allein schon hin. Also dann hört es auch irgendwann auf.
Das ist quasi der Emergency Call und dann, ja, dann wäre die Traumreise beendet und dann zumindest unterbrochen und dann wieder zurück. Ja. Als ihr mir das letzte Woche erzählt habt, habe ich gesagt, das ist doch eigentlich ein mega geiles Führungstool für immer. Habt ihr das beibehalten?
Ja, sehr spannend. Ja, also ich war ja dann irgendwann wieder da und habe ja meine Nase selbst im Unternehmen in den Wind gesteckt. Und das kam dann tatsächlich von einer Führungskraft, die gesagt hat, hey, ich finde dieses am Anfang vom aktuellen Monat mir ein bisschen die Zeit zu nehmen, den vergangenen Monat zu betrachten, ein bisschen die Zahlen zusammentragen, ein bisschen zu gucken, was hat mich eigentlich bewegt, was waren meine persönlichen Hochs, meine persönlichen Tiefs, war der Wunsch, den weiterzuführen. Und in der Tat, wir führen ihn jetzt weiter.
Das finde ich eine coole Message. Ja. jetzt mal so ganz neugierig betrachtet. Also ich meine, das eine ist, können wir mal ganz klein Ausdruck zum Segeln machen. So Atlantik ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein und flach und schön Wetter und Karibik. Gab es da auch irgendwann mal hohen Höhen und Tiefen auf der Überfahrt, ob es der Familienkoller alle zusammen in einem, wie heißt denn das? Koje, Kabuff, nee, wie heißt denn das da?
So Koje, unter Deck. Ja, schon nicht recht, ja.
Also beschränkter Raum, sagen wir mal so. Ja. Oder auch Wind und Wetter, wie habt ihr das gewuppt?
Ja, also wir hatten natürlich einen großen Plan, dass wir über diesen Atlantik segeln und dann auch viel Zeit in der Karibik. Das ist ja schon so für viele Segler auch so ein Sehnsuchtsziel. Das haben wir auch gemacht. Aber der Plan ist natürlich nicht so ganz gelaufen, wie man sich das vorher am
Reisen... Erstaunlicherweise.
Komisch.
Wie im richtigen Leben, hat ja sonst gar keine Parallelität. Genau.
Also genau. Wir haben festgestellt, dass wir zu fünft nicht gut dauerhaft unter Segeln funktionieren als Team. Also das hat vor allem damit zu tun, dass ich extrem schnell seekrank werde. Also mein Innenohr ist da hochsensibel. Und wenn die Kinder dann den Papa spucken sehen, dann solidarisieren die sich mit mir und sind dann auch seekrank.
Okay.
Und bei der ersten längeren Überfahrt nach Madeira, das waren 3 Tage, 3 Nächte, hat dann meine Frau quasi sämtliche Wach- und Schichten übernommen, war gleichzeitig Ärztin für mich, Tagespflegerin und Lehrerin und Segellehrerin. Und sie hat dann auch gesagt, okay, das funktioniert dauerhaft nicht und hat dann entschieden, die Atlantiküberquerung ist nichts für uns als Familiencrew. Und um es abzukürzen, ich wollte aber unbedingt in die Karibik, dann habe ich gesagt, ich mache das und habe mir 2 weitere Erwachsene gesucht und bin mit 3 Erwachsenen über den Atlantik und meine Frau ist mit den 3 Kindern geflogen und hat uns dann in der Karibik willkommen geheißen.
Ah, okay. Ja, okay, Plan B ist cool, weil man flexibel ist. Unternehmer machen was.
Ja, das war schon, also das war für uns als Familie die härteste Nuss, weil wir standen auch kurz vor der Änderung, dass wir einfach dann halt ins Mittelmeer segeln. Also man muss nicht zwingend dahin. Aber bei mir war dieses Sehnsuchtsbild, dieses so, ich habe meine Familie an Weihnachten am Strand und an der Palme gesehen und zwar seit 5 Jahren. Das war die innere Energiequelle, die mich 5 Jahre lang auf dieses Projekt und die war so stark. Am Schluss hat meine Frau auch gesagt, krass, ich wusste gar nicht, dass die so stark ist. Dass derjenige, der eigentlich der Grund des Übels ist mit meiner Seekrankheit, dann gesagt hat, nee, ich mach's trotzdem. Ja, das wird schwierig und das wird alles nicht, das ist nicht schön. Also das will ich jetzt keinem sagen, dass das so toll ist, mit einer Seekrankheit über den Atlantik zu segeln. Das macht nicht immer Spaß. Ja, aber ich bin da, wo ich es mir 5 Jahre vorgestellt habe, gegen alle Widrigkeiten und wir haben es geschafft und wir waren Weihnachten in der Karibik und wir haben es als fünfköpfige Familie unter Palmen gefeiert.
Ja, das ist insofern ja doppelt cool, zum einen für euch und zum anderen ja auch ein gutes Bild. Du hast das Ziel nie aufgegeben und du hast nur den Weg verändert oder auch möglicherweise in Frage gestellt, aber offensichtlich war dieses so klare Ziel so magnetisch, das ging gar nicht anders. Du hättest wahrscheinlich mit einem schlechten Gefühl, wenn du es geändert hättest, das wäre es wahrscheinlich auch nie mehr happy wirklich gewesen, oder?
Genau, das ist das, was wir tatsächlich so als Erwachsene so für uns gelernt haben in diesem Jahr, dass Veränderungen einfach völlig normal sind und dass insbesondere wir Deutschen neigen dazu, irgendwie haben einen Plan gemacht und wir bleiben da jetzt verbissen dran. Und das mal ein bisschen mehr leichter zu sehen und zu sagen, ja, dann gehen wir halt links rum, gucken wir, ob es Umwege gibt. Oder vielleicht überlegen wir uns nochmal, was ist denn wirklich das Ziel hinterm Ziel? Und das Ziel hinterm Ziel, das war für uns zu fünft eine gute Zeit haben. Und immer wenn das, und das haben wir halt festgestellt bei diesen langen Überfahrten, das ist nicht mehr gegeben, also mussten wir das anpassen, aber halt nicht das Ziel Weihnachten in der Karibik. So.
Das Ziel hinterm Ziel, das eigentliche Wozu eigentlich? Die Frage genau. kann man sich als Unternehmer, warum stehe ich morgens eigentlich auf, wozu mache ich denn dann den ganzen Dings? Was ist denn das Ziel hinterm Ziel? Gute Frage. Jetzt mal wieder vom Atlantik zurück nach Solingen. Michael, da ist ja auch nicht immer alles so geradeaus gelaufen.
Auf keinen Fall.
wäre jetzt zu schön, oder? Ich sag mal, so eine Romantikserie, Happy End. Ja. Aber zwischendurch gab es natürlich auch wahrscheinlich so dem normalen Tagesalltag.
Es gab mehr als den normalen Tagesalltag, der so seine Höhen und Tiefen hat. Ich war immer wieder beeindruckt von den drei Führungskräften, die es übernommen haben, dass die es wirklich durchgezogen haben. Also, dass ich das mal gehört habe, kurz vor Christians Abreise wurden noch zwei kleine Scherenhersteller übernommen. Bei dem einen gab es keinerlei Sachen
Ich habe doch noch übernommen. Und das ist ja, manchmal reitet einer.
Das hatte schon seinen Grund und auch seine Notwendigkeit, das muss man schon sagen. Das war jetzt nicht nur, weil Christian gut gelaunt war, sondern weil Märkte eingebrochen sind, bis hin, dass dann während der Zeit von Christians während seiner Zeit der Abwesenheit der formal größte Kunde dann irgendwann ganz dicht gemacht hat. Ein neues ERP-System musste vorher noch eingeführt werden, weil jetzt auch der Online-Markt bespielt werden sollte und musste. Und dann war natürlich noch dieses ganze Thema der Pandemie. Also das schwang ja noch am Anfang zumindest auch noch mit. Und dadurch, jetzt war der Chef nicht da, es waren neue Sachen da, also die Unternehmen zu integrieren, ERP-System einführen, größte Kunde bricht weg. Es ging relativ hart los, muss man schon ganz klar sagen.
kurzer spontaner Gedanke, ich muss sagen, gefühlt 99,999% aller Unternehmen hat gesagt, oh, schlechter Zeitpunkt, das und das und das und das. Warte noch ein Jahr. Das wäre so die naheliegende Entscheidung gewesen. Wenn das dann läuft, dann fahren wir los. Aber ihr habt das offensichtlich mit sehr viel Konsequenz durchgezogen.
Das war dann der Christian, Respekt. Der so konsequent war. Da habe ich auch gesagt, Respekt. Ich habe aber auch, ich kenne dieses Thema, immer wenn größere Themen anstehen oder größere Projekte anstehen, viele warten auf den idealen Zeitpunkt. Und da muss ich sagen, hey, den gibt es sowieso nicht.
Ja, nie gibt.
Man sieht es ja auch in diesem Extrem, in dieser Extremsituation haben die Mitarbeiter es geschafft. Es ging allerdings sehr hart zur Sache. Also wir waren dann im Herbst, also 4-5 Monate nachdem Christian weg war, ging die Diskussion wirklich los, müssen wir die Ampel von gelb auf rot schalten?
Also es gab schon gelbe Ampelbriefe in der Zeit, also der One-Pager war auch schon mal.
Da haben wir wirklich drüber diskutiert.
Nicht immer grün, sondern... Also schon mal gelb. Und dann kam die Frage, machen wir den auf Rot?
Es kam erst die Frage, müssen wir Insolvenz anmelden, beziehungsweise wann müssen wir eigentlich Insolvenz anmelden? Also so weit ging es dann wirklich, dass wir dann wirklich auch Notfallpläne ausgearbeitet haben. Also das war dann wirklich dieser Sparring, wo ich dann auch aktiv da mitgearbeitet, aber nichts entschieden. Und das Führungsteam hat für sich entschieden, nein, es ist noch nicht rot. Weil wir nach Abklärung dann wussten, Insolvenz muss noch nicht angemeldet werden. Das war das eine Extrem.
Unglaublich. Also da würde ich auch sagen, da hätten 99 das mal auf den Rotknopf gedrückt zu sagen, Christian heimkommen. Ist auch da, wow, echt wow, für die drei Jungs. Die haben aber Kapriolen geschlagen.
Und wie geht das im Tagesalltag?
Ja, nicht nur Kapriolen geschlagen, sondern die haben da wirklich gesessen und haben gesagt, wir wollen das nicht, weil wir wollen das Vertrauen, was Christian in uns gesetzt hat, das wollen wir nicht enttäuschen.
Es gibt jetzt gerade Gänsehaut.
Und also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Also die haben nächtelang, genau, die haben nächtelang nicht geschlafen, haben wirklich durchgearbeitet, mehr oder weniger, und haben es geschafft, aus dieser Situation ein knappes halbes Jahr später Umsatzrekorde zu fahren. Also das ist das, was möglich ist. Und das ist schon, muss ich sagen, war ein spannende Entwicklung, auch für mich als Externer, der diese Prozesse oder diesen Werdegang relativ nah erlebt hat. Aber ich war natürlich nicht im Alltagsgeschäft. Und das fand ich schon spannend, wie gerade die drei Führungskräfte mit den Mitarbeitern zusammen sich dann so organisiert haben und so ins Zeug gelegt haben. Und sagen, nein, wir wollen nicht, dass Christian zurückkommt. Wir wollen es selber schaffen. Und dafür machen wir alles, was wir können. Und das haben sie wirklich
gemacht. Irre. Also echt eine beeindruckende Story. Ja, das ist die Frage. Irgendwann ist das Jahr ja rum. Die Jungs haben Erfolge gefeiert. Wir haben keinen roten One-Pager geschickt. Ihr habt das Jahr Weihnachten unter Palmen verbracht. Sehr romantisch, sehr schön. Irgendwann seid ihr wieder heimgekommen. Wie ist denn das dann, wenn man dann wieder zurückkommt, sowas wie zurück in den Tagesalltag? Ist das dann nicht irgendwie komisch?
Doch, das ist total komisch. Also das, weil, also wie es der Michael ja schon gesagt hat, dass das Unternehmen lief ohne mich, also irgendwo gab es natürlich auch Menschen, die darauf gewartet haben, dass ich zurückkomme, aber der Markt hat es auf gar keinen Fall gebraucht. Also das Operative lief richtig stabil. Und das große Fragezeichen in meinem Kopf, aber auch in den Köpfen von den Mitarbeitern, war tatsächlich, was wird meine neue Rolle? Und
ja, genau, da brauche ich drauf raus. Jetzt genau. Ist man doch übrig. Da kann man sich doch nicht wieder aufdrängen, da muss man doch nicht was für die
genau.
anderen machen.
Und jetzt habe ich es tatsächlich noch schwerer gemacht, weil ich wusste von Menschen, die ein Jahr Auszeit genommen haben oder zwei Jahre Auszeit genommen haben, du kommst ja nicht als gleicher Mensch wieder zurück, wie der. Nee,
das wäre eine Illusion, das zu glauben, dass das so wäre. Das geht ja gar nicht. Das funktioniert nicht.
Genau. Also da musste ich meinem Spiegelbild immer sagen, leg deine Rolle nicht fest, weil du wirst sie als alter Christian festlegen und du weißt nicht, die Werte verschieben sich, der Fokus verschiebt sich, was mir wichtig ist, wenn ich wiederkomme. Also habe ich gesagt, ich komme mit dem Fragezeichen wieder und ich werde meine neue Rolle suchen gehen. Das war natürlich für alle Beteiligten irgendwie die dümmste Antwort, die ich geben konnte, weil die wollten Klarheit haben. Ja, und ja. Ich bin mit Unklarheit wiedergekommen und es waren 3-4 anstrengende Monate für uns alle, bis ich so meine neue Rolle gefunden habe. Und die ist jetzt tatsächlich sehr viel mit Kultur, Führung, Menschen, strategisch und nichts Operatives. Also der Kurs bleibt weiterhin bestehen. Die Mitarbeiter führen operativ selber und klar, bei manchen Themen ist jetzt schon so, ich glaube, in einem Jahr oder zwei danach, bei manchen Themen kann ich mich nicht zurückhalten, will ich mich nicht zurückhalten, da fuhrwerke ich dann trotzdem dazwischen. Das funktioniert dann immer für kurzfristig, verursacht viel Energie, Impulsenergie. mit der Absicht, die Dinge dann in eine klare Stabilität zu führen. Aber im Großen und Ganzen bleibe ich weg und rutsch zwangsläufig so sehr nahe jetzt auch so für dich, du hast es ja so diese Eintageswoche genannt, da bin ich sehr nah dran, so.
Ja, Ja, das ist ja auch mehr so ein Bild, was da 100% passt, ist eine Empfehlung, die ich Unternehmern immer gebe, die sich rausziehen wollen, zu sagen, sei nicht mehr Geschäftsführer, tu mal so, auch wenn das jetzt ein 20-Mann-Laden ist, tu mal so, als wärst du Aufsichtsratsvorsitzender. Wir sorgen für Strategie, für Kultur, wir machen einen Raum auf und den Rest lässt einfach andere Leute schaffen. Der Herr Piech dreht ja auch keine Schrauben am Golf rein. Also, was soll das? Ja. Und das finde ich deswegen so phänomenal, weil du quasi automatisch in die Rolle jetzt gerutscht bist. Und was ja jeder in Frage stellen würde, zu sagen, bist du denn bescheuert bei einem 20-Mann-Verein? Du kannst da nicht einen Aufsichtsrat, also jetzt hallo einen, der jetzt operativ nichts schafft, aber eigentlich ja Head-Off ist, der kann doch nicht neben dem Laden stehen. Doch. Bist ja ein gutes Beispiel.
Kann er schon. Und das ist tatsächlich, das war ja das ein Ausgang von diesem, sage ich jetzt mal schon, ja unternehmerischen Experiment oder diese Wette, die ich da als Unternehmer eingegangen bin, dass ich davon überzeugt war, dass es nachhaltig erfolgreich ist für mein Unternehmen. Und das haben ja auch in meinem persönlichen unternehmerischen Umfeld vor der Abreise mir keiner geglaubt. Also ich habe schon so einiges...
Genau, deswegen ist das so ein gutes Beispiel. Deswegen finde ich das so phänomenal.
Verrückt, vierte Generation, der spielt mit dem Erbe seiner Familie. Also da kam ja auch schon, ich sage ja nichts, ich hatte nicht nur Rückenwind, da kam schon auch Gegenwind. Und jetzt tatsächlich, also so wie du es gesagt hast, jetzt auf den Tacho zu gucken und sagen, ja, was ist denn an Zahlen hängen geblieben? Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, das Unternehmen war finanziell erfolgreicher ohne mich.
Komisch. War immer in meinem 23-Mann-Laden übrigens auch so. Je weniger ich geschafft habe, desto besser ist der gelaufen.
Das kratzt am Ego.
Das darf man vielleicht nicht so sagen, aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich nicht ins operative Alltagsgeschehen so heftig einmischt, natürlich am Rande so ein Stück und Raum aufmachen, wie das so schön heißt, und Richtung geben und Kultur prägen, das ist, oder zumindest zulassen, das ist ja viel wichtiger, wie abends Kasse machen oder irgendwie Belege abheften, oder das können die Leute doch eh viel besser. Und nochmal zurück zu den Leuten, wenn die jetzt nach einem Jahr hingucken, wie haben die sich denn verändert? Die drei und die anderen, also so alle 20 in Summe.
Also ich würde sagen, also würd Micha, sag mal du.
Mach mich als erst, genau. Gerne, genau.
Also Selbstvertrauen, also ich spreche jetzt in erster Linie um die drei Führungskräfte.
Ja, das waren quasi deine Babys in der Zeit, genau.
Es waren, ja, ich hatte auch mit den anderen Mitarbeitern immer wieder zu tun, aber ich glaube auch für die drei Führungskräfte war es die größte Veränderung. Und ich muss schon sagen, wir haben ziemlich an Selbstvertrauen gewonnen. In den Anfängen, wo ich die Firma Robuso kennengelernt habe, auch Christian und die drei Führungskräfte, da hat Christian gesagt, wo es lang geht, auch wenn er das nicht so wollte, auch wenn er es immer damals schon versucht hat. Aber unterm Strich muss man schon sagen, wenn Christian im Raum war, war einfach dieses Gefälle auch da, auch wenn er es nicht ausgesprochen hat und wenn er es nicht wollte. Aber es ist einfach im Raum, da muss man sich nichts vormachen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, den viele haben. Wieso? Ich habe doch gesagt, wir wollen die Verantwortung übernehmen. Warum tun sie es denn nicht?
Genau.
Wenn da jemand ist, der dann doch noch immer mal so reinfunkt, dann ist eigentlich das letzte Wort beim Geschäftsführer, Inhaber. Und das wird dann indirekt auch meistens übernommen. Und gerade im Jahr der Abwesenheit, diese harten Turbulenten, die einfach da waren, die drei haben super zusammengearbeitet, muss ich sagen, auch wenn es richtig schwierig wurde. Und gerade so zum Ende dieses Jahres kam dann natürlich schon immer diese Frage auch an mich, du, was ist denn, wenn der Christian zurückkommt? Stellt er sich dann wieder vor uns und dann laufen wir da hinterher? Und da war schon die ganz klare Aussage, hey, wir haben den Laden jetzt hier gewuppt und lieber Christian, wir stehen wirtschaftlich besser da wie vorher. Wir haben es gut gemacht und wir wollen das auch weiter.
Genau, das ist eine geile Aussage, schon, oder? Das ist der Hammer.
Ja genau. Mhm. Und da ist schon das Selbstvertrauen ganz schön gewachsen, muss ich sagen. Auf der einen Seite war ein bisschen Erleichterung da, Christian ist wieder da. Es lastet vielleicht nicht mehr alles auf unseren Schultern, aber das wieder abgeben wollten wir auch nicht. Also das ist so meine Wahrnehmung. Wie ich
cool,
da.
Vielen Dank. Christian, deine Wahrnehmung.
Ja, also auf jeden Fall, das kann ich voll unterschreiben. Die sind krass gewachsen, die drei. Und das ist jetzt für mich schon, also am Anfang auch, also ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal irgendein Thema, das wollte ich hier mit meinem Vertriebsleiter besprechen. Und dann bin ich schon noch in die alte Rolle zurückgefallen und habe gesagt, du Stefan, können wir uns heute mal kurz zusammensetzen? Ich habe hier noch so ein Thema, was ich mit dir besprechen will. Guckt er mich an, guckt auf seinen Kalender und sagt, ja, nächste Woche Donnerstag habe ich Zeit.
Also das muss man sich ja auch mal trauen. So, wie, und das in meinem Laden? Das geht doch gar nicht.
Ja. Also so für alle, die jetzt nicht so wussten, was gestiegenes Selbstbewusstsein heißt, das wäre so ein pragmatisches Beispiel dazu.
Das ist ja tatsächlich der Hammer. Also zu glauben, man könnte dann einfach wieder zurückkommen, das wäre so wie früher, das kannst du völlig vergessen. Entweder sind die wirklich so groß und wollen das dann weitermachen und wenn wir die jetzt zurück ins zweite Glied geschickt hätten, das wäre ein guter Kündigungsgrund, wo sie sagen, ey komm, seid ihr völlig bescheuert, jetzt sind wir so groß, ich mache doch nicht mehr hier auf Baby. Zwergenzucht ist vorbei, wir sind jetzt alle groß. Und deswegen ist das so ein cooles Beispiel, so live erlebt mit all den Turbulenzen und auch am Happy End und alles gut, dass man den Leuten das auch zutrauen kann. Und auch die Konstellation mit Michael als Unterstützer, als Backup, als Konstante, wo man Fragen gehen kann und sagen, du, wie geht denn das, wie Methoden, Werkzeug und. Die waren ja nicht ganz alleine gelassen, aber die Entscheidung war ja bei denen. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Punkte rauszieht, das ist ja schon gut. Also, habe ich gerade schon mit Erschrecken auf die Uhr geguckt, wir sind ja schon 45 Minuten dran. Wir könnten, glaube ich, auch 1,5 Stunden draus machen.
Locker.
Das hört sich, aber muss man mal gucken. Aber ich glaube, zwei Hinweise sollte man noch geben. Zum einen habt ihr natürlich auch ein gemeinsames Buch dazu geschrieben. Wann kommt das eigentlich raus?
Es ist gestern gekommen.
Oh, mit einem Segelboot drauf und Sturm radikal weg, genau. Im Mentorenverlag, wir verlinken das natürlich, das passt. Und logischerweise verlinken wir auch die Verbindungen zu euch, wenn da jemand Fragen hat, zu sagen, ich würde da zwar nicht gerne, ich würde segeln gehen oder auf Safari oder mal eine Runde Bergsteigen oder überhaupt weg oder keine Ahnung, weil da kann man ja extrem viel von der Konstellation lernen und bevor wir da nachher noch drei Fragen oder drei Tipps an unsere Hörer geben, wäre noch die Frage, wie ist es das denn jetzt aktuell? Wie läuft es denn jetzt so im Tagesalltag? Wer macht denn jetzt was?
Also wie eben auch schon gesagt hat, die operative Verantwortung liegt weiterhin bei den dreien und bei der Belegschaft. Die rocken das selber und ich habe jetzt nochmal sehr viel Kultur, Wertearbeit, Zielbilder, Zukunftsbilder gemacht, weil das so der letzte Bastion war, wo ich als Inhaber so die Rollen in hatte, so dieses Wertefundament, das haben wir jetzt nochmal alles gemeinsam erarbeitet und genau, ziehe mich jetzt Schritt für Schritt raus und gehe, ja, so wie du das jetzt gesagt hast, Uli, gehe ein bisschen so in diese Rolle Aufsichtsratsvorsitzender, wenn man das jetzt für diesen Podcast mal temporär so nennt.
Ja, ja, also nur von der Funktion natürlich, von der Formatie, das ist natürlich völlig genau. Oversized, aber vom Rollenverständnis wäre das, glaube ich, die Idealbesetzung in der Position.
Naja, und uns beiden hat das halt so viel Spaß gemacht, dass halt Michael und ich jetzt auch gesagt haben, hey komm, da schreiben wir jetzt mal so ein Buch drüber, was sind denn so die Erkenntnisse, also wie habe ich es vorbereitet, was hat davon geklappt, was kann man auch irgendwie anders machen, da kommt wahrscheinlich auch genau das Gleiche. Und was ist...
Mal Learnings.
Genau. Ein paar Dinge sind auch voll vor die Wand gefahren, ja. Also so, ja, so halt wie im echten Leben. Und das Thema macht uns beide total Bock und wir haben da jetzt auch echt Lust, das einfach noch mehr so in den deutschen Mittelstand zu tragen, sagen, hey, mehr Mut, mehr loslassen, dass alle Menschen kommen ins Wachsen dadurch. Also egal welche Rolle, das ist, das macht Spaß. Ja, das ist nicht immer einfach, das schon. Aber diese Freude zu sehen, wenn Menschen zupacken, wenn Menschen Verantwortung übernehmen. Und jeder Weg ist individuell, keine Frage. Aber am Schluss kommen Menschen raus, die gewachsen sind. Und das ist geil.
Genau. Das ist dieses Mega-Win-Win. Wenn man sich auf Kosten anderer rauszieht, geht das schief.
Ja.
Wenn man sich zum Nutzen anderer weiterentwickelt, drin oder draus, völlig wurscht, dann ist das einfach immer ein Riesenzugewinn. Und deswegen habe ich so viel, das ist eine geile Folge, die muss ich unbedingt haben, die müssen wir unbedingt aufnehmen. Da müssen wir auch nicht erst 20 Minuten aufhören, weil ich glaube, da kann man ja locker mal nach der Hälfte aufhören und wieder reinhören, zu sagen, wie echt jetzt. Und das haben die wirklich gemacht und das geht. Und einfach mal ein Jahr lang weg und wie, und der Laden läuft jetzt viel besser als vorher und er hat jetzt zusätzliche Freiheiten und wenn ich das erzählen darf, du bist ja auch noch weggezogen. Du wohnst ja jetzt gar nicht mehr in Solingen, du wohnst ja jetzt 300 Kilometer weg. Nee, 400.
Ja, tatsächlich. Wir sind jetzt auch zurück in unsere familiäre Heimat nach Süddeutschland gezogen, nach Ulm. Und ich führe jetzt aus 400-500 Kilometer Entfernung. Und um halt auch sicherzustellen, dass eben ich nicht im Alltag physisch vorhanden bin, sondern dass ich immer wieder reinkomme und ich bin da und ich bin ansprechbar, aber halt auch nicht diese permanente Anwesenheit. Das tut mir nicht gut und es tut den Menschen. Eine Mitarbeiterin hat mir mal gesagt, ja Christian, das sind die Geister, die du riefst. Also die sind jetzt im Unternehmen. Ja. Das wollte ich. Und genau, da sind wir jetzt alle dabei, so eine Art Dosis zu finden, die für alle die richtige Energie hat, den richtigen Rhythmus hat. Das ist jetzt kommt nochmal so ein Jahr Findungsphase für diesen neuen Zustand.
Bei einem Unternehmen, den habe ich aber nicht dahin begleitet, sondern später erst kennengelernt, gibt es auch einen Podcast zu Ein-Tage-Woche Unternehmer unterhalten sich. Da sind wir auf die Idee gekommen, die machen Glas, also so Vordächer, Glasduschen und so Sachen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, weil der heißt auch Stefan, dass Stefan ja eigentlich auch operativ gar nicht mehr tätig ist und genauso eine Aufgabe hat wie du, Christian, jetzt. Und dann sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, wir könnten doch diese Firma in eine Genossenschaft umbauen, dass die Mitarbeiter dieselbe besitzen. Dann ist Stefan zu seinem Vater gegangen, der auch noch Anteile hat, und er sagte, das ist eine großartige Idee, dann führt das Unternehmen sich selber weiter, egal ob wir da sind oder nicht, dann lebt es einfach in den Köpfen weiter. Und als wir einen Workshop gemacht haben, einen Tag mit den Mitarbeitern und denen das Vor- und Nachteil der Genossenschaft erklärt haben, dann war nach dem Tag völlig klar, gar nicht mehr ob, sondern nur noch wie viele Anteile. Und weil sich dann plötzlich auch die Besitzverhältnisse und die Verantwortung und wie auch immer auch die Stimmen abzahlen, nicht nach Kapital, sondern nach Köpfen und nach Verantwortung. Und man muss ja dann auch quasi den passenden Rahmen dazu haben. Aber das ist ja ein eigenes Feld, ein faszinierendes, dass man auch die richtigen Gefäße drumherum packt. Also, da war nochmal der Hinweis aufs Buch. Ist schon da, sieht gut aus, tolles Cover. Der Inhalt ist ja sehr vielversprechend. Wir haben ja jetzt ein wenig angedeutet, nur in der Dreiviertelstunde. Oder dann wäre die Frage, noch drei Tipps an unsere Hörer, wenn die jetzt sagen würden, das ist ja schon ziemlich geil. Ich mache mal Abenteuer, ich nehme meine Träume vorweg und warte nicht bis zur Rente. Jetzt sind wir noch fit und gesund und haben Geld. Der Laden läuft, ob 10, 20, 50, 100, 200 Leute, egal. Aber ich mache das mal und gebe einfach an meine Menschen drumherum im Umfeld auch ein ganzes Stück Zutrauen, Vertrauen, verschenkt ihnen das als Einladung. Was sind denn so Tipps, die ihr noch mit auf den Weg geben würdet, wenn einer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ja, das ist einfach geiler Scheiß, das brauche ich auch.
360 Grad, drei Tipps für dich.
Ich würde damit anfangen, man muss nicht immer gleich den ganz großen Traum haben, so wie der Christian. Ich war ja auch schon mal länger weg und ich habe auch immer wieder diese Zurufe dann bekommen, ja, du kannst das ja, bei dir ist es alles kein Problem, wo ich sage so, was ist bei mir anders wie bei dir? Fangt ruhig mal klein an. Also wir müssen nicht immer gleich ein Jahr weg sein, aber nehmt euch das wenigstens mal vor und arbeitet in Schritten in die Richtung. Christian hat sich 5 Jahre darauf vorbereitet. Die Mitarbeiter wissentlich 1,5 Jahre. Und wenn man klein anfängt, dann ist die Hürde des Loslegens in meinen Augen nicht so groß.
Guter Punkt.
Und dann kann man damit lernen und da mal ein bisschen spielen und auch selber Vertrauen aufbauen, dass sowas funktionieren kann.
Perfekt.
Ja, Tipp 2, wenn ich es mir so überlege, ist schon sehr persönlich. Also so fang bei dir an. Also was ist denn dein persönliches Ziel hinterm Ziel? Es ist, wenn die Inhaberschaft von einem Unternehmen personell so klar ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dann bin ich der Schlüssel. Und wie ich mein Leben sehe und was mein Ziel hinterm Ziel ist, muss mir klar sein, bevor ich ins Außen gehe. Und das ist spannend, da bei sich selbst fängt die Reise an.
Absolut. Das, wenn wir hier im Wandercoaching unterwegs sind, wir sind ja tagelang damit beschäftigt, genau den Punkt zu finden.
Ja.
Der ist extrem anstrengend. Nee, der ist nicht so lapidar. Der ist ja wirklich der Erfolgsträger überhaupt. Okay, super Tipp.
Ja. Tipp 3, Micha?
Tipp 3, also mein nächster Tipp wäre, schieb's jetzt auch nicht auf die ganz lange Bank, sondern lauf auch mal los und warte nicht auf den richtigen, auf den besten Zeitpunkt für den Start, weil dann finden sich immer Gründe, es nicht zu tun.
Genau. Better done than perfect heißt das, so ein englischer Spruch. Lieber erledigt wie perfekt. Ja. Weil wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, der kommt ja nie. Und dann kommt die nächste irgendwas und keine Ahnung. Und dann plötzlich ist man dann 100 Jahre alt, die darauf sterben werden. So hätte ich doch. Das ist ja jetzt echt kein Punkt. Also von daher ganz herzlichen Dank euch beiden für den Mut, euer Abenteuer, das durchzustehen. Großer Respekt für euch und eure Leute. Finde ich wirklich phänomenal. Und für euch Hörer, holt euch das Buch, lest, meldet euch, wie auch immer, geht in den Dialog. Ihr seht, wir haben Spaß. Also vielen Dank euch beiden und bis bald.
Uli, vielen Dank, Uli, für die Einladung.
Ja, danke, Uli.
Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
Den Link dazu findest du in den Shownotes.